Funken, das fasziniert und fasziniert weiter. Ich habe jetzt den Horst im Studio von Radio Dreieckland. Servus Horst.
Ja, erstmal hallo und wir Funker würden jetzt sagen, es grüßt DK3GV. Ein seltsames Kürzel, aber das ist das Amateurfunkrufzeichen.
Damit sind wir gleich beim Thema eingestiegen. Sprich, in Freiburg selber gibt es mehrere Amateurfunker. Und die funken nicht nur in Freiburg, sondern die funken praktisch, nehme ich mal an, rund um die Welt. Das heißt, soweit die Rundfunk bzw. die kurz, lange oder die, überhaupt die ganzen Wellen irgendwie hinreichen. Da gibt es ja verschiedenste Formen. Ich habe es ja schon mal angedeutet, Ultra und dann kurz, lang, mittel etc. Da habe ich immer drei Stufen, drei Klassen drin. Aber was fasziniert dich denn überhaupt, Horst, am Funken?
Die Faszination ist sicherlich immer noch die gleiche wie am Anfang. Wir machen das, sage ich immer etwas provokativ, was Politiker einfordern. Wir praktizieren es, nämlich die Völkerverständigung. Das ist sicherlich das Tolle, was mich auch fasziniert. An einem Tag habe ich jemanden da, der ein ganz verrücktes Englisch spricht. Hört sich ganz seltsam an, aber ich weiß direkt, der muss aus Indonesien oder aus China oder sonst wo sein. Der nächste hat einen very British accent, aber der kommt dann trotzdem nicht aus Britannien, der kommt vielleicht aus Australien. Und solche Geschichten, das fasziniert, mit den Menschen dieser Welt ins Gespräch zu kommen und vielleicht auch manche Dinge anders dann zu verstehen, als sie, ich will mal sagen, vielleicht irgendwo vorgegeben sind. Und man kann sich selber ein Bild von den Menschen machen und Kontakt mit ihnen haben. Das ist faszinierend.
Könnte ich aber auch im Prinzip mit dem Handy Flatrate und dann irgendeine Nummer wählen und sagen, hallo, ich bin's.
Das könnte man gerne machen, nur derjenige am anderen Ende wird erstens mal das nicht verstehen, weil kein Gleichgesinnter dran ist und wird sagen, der spricht Deutsch oder Englisch, ein komisches Englisch, da lege ich wieder auf, der will mir was verkaufen. Nein, wir sind eine gemeinsame Gruppe, die einmal aus dem technisch-experimentellen natürlich besteht, das ist eines der Hauptleidenschaften dabei und eben diese Verbindungen in die Welt. Aber man kann es nicht ersetzen durch ein Funktelefon, wenn auch viele meinen, der Amateurfunk ist damit rückgängig. Es hat mal so eine Phase gegeben, wo es ein bisschen durchgehangen ist. Aber zum Beispiel jetzt mit 20 Mann sind wir wieder durchgestartet im Amateurradioclub hier in Freiburg. Das Ganze ist organisiert im Deutschen Amateurradioclub. 20 Mann wollen die Lizenz, denn so einfach funken darf ich nicht. Manch einer wird vielleicht sagen, ja gut, ich kann aber doch da ein Gerät kaufen und funken. Richtig, man muss unterscheiden. Es gibt einmal die sogenannten Höramateure, die haben dann den Empfänger zu Hause, die hören Radio, Kurzwelle. Es gibt leider immer weniger, wird viel abgeschaltet. Sie hören aber auch die Funkamateure. Dann gibt es die, die jedermann Funk machen. Damit hat der Funkamateur aber in sich eigentlich gar nichts zu tun, außer dass er auch funkt. Das sind die, die dürfen mit vorgefertigten Geräten, was gesetzlich vorgeschrieben ist, auf Sendung gehen. Das gibt es auf UKW, das gibt es auch auf der Kurzwelle im Elfmeterband. Und dann kommen die Funkamateure und bis die mal so weit sind, dass sie senden dürfen, müssen die wirklich, wie beim Führerschein kann man vergleichen, einen Funkführerschein machen, eine Lizenz erwerben und werden wirklich vom Staat geprüft. Man muss viele Dinge wissen, wie man mit Technik umgeht, wie man Betriebstechnik macht, also wie man sich mit Funkgesprächen beteiligt und sich da meldet und so weiter und so weiter. Es ist also nicht so eine Sache, die man einfach, man kauft ein Gerät, stellt es hin und dann läuft's. Nein, da muss man schon ein bisschen was für tun.
Du hast gerade eben gesagt, 20 Mann, sind da auch Mädels mit dabei, beziehungsweise Frauen?
Das
oder
ist das Erfreuliche,
ist das,
ja.
Eher so eine totale Männerdomäne nach dem Muster, das macht ihr mal.
Es ist sicherlich der Mann im Vordergrund, ja. Aber die Damenwelt ist auch vertreten, war auch immer vertreten. Jetzt sind auch zwei Mädels wieder dabei bei dem aktuellen Kurs. Das ist natürlich sehr erfreulich. Es sind Leute, die sich für Technik interessieren und eben, wie gesagt, die auch gern mit anderen zusammen sein möchten. Und es gibt extra ja auch im Deutschen Amateurradioclub eine Untergruppierung, so will ich es mal nennen. Und zwar, da geht es nur um die Damen, die sich dort YLs nennen. Und es gibt so tolle Abkürzungen im Amateurfunk. Und das sind die YL, sind die Young Ladies. Und viel schlimmer wird es dann noch, sage ich mal, ein bisschen, sarkastisch nicht, aber ein bisschen lustig daher, wenn es dann XYL heißt. Dann weiß aber der Funkamateur direkt Bescheid, das ist eine ex-ehemalige YL, die ist also verheiratet. Mit der solltest du da möglichst auch nicht anbändeln.
Ja, apropos anbändeln, wir haben gerade eben Ladies genannt, Young Ladies und so weiter. Wie sind das Alter von den Neulingen? Neue sind die ja, wenn die einen Kurs mitmachen, beziehungsweise sie könnten ja auch schon längere Zeit, sagen wir mal so, im Club rumgehangen haben, um dann ein bisschen zu schnuppern und dann erst später anfangen, diese Lizenz zu machen. Sprich, wenn der Kumpel hingeht und dir mal das Mikro leiht, kann ja jeder funken, aber jetzt wollen sie dann vielleicht selber ran. Wie sieht es da aus? Wann steigen die Leute ein? Tut da der Opa, der jetzt gerade sagt, er geht in Rente, jetzt dann anfangen zu funken? Oder ist es der Abiturient, der hingeht und sagt, naja gut, jetzt möchte er mal ran?
Das ist das Faszinierende. gerade diese Unterscheidung, die gibt es ja gar nicht. Es gibt von mir aus den Baggerführer bis hin, was weiß ich, zum Professor, der irgendwo an der Uni arbeitet. Sie alle sind vertreten und dort gleich, sind gleich untergleichen. Das ist das Faszinierende. Also da sind keine unterschiedlichen Schichten. Und in der Tat ist es vielfach so, dass also bei mir sehe ich es ja auch, mein Sohn will immer mit zu den Funkamateuren, wenn ich zum Clubabend gehe, dann nehme ich den mit. Der ist jetzt 9 Jahre alt, den interessiert das, weil der Papa zu Hause funkt. Ob der mal Funkamateur wird oder nicht, sei dahingestellt. Aber der interessiert sich dafür. Und in der Tat liegt das Alter dann so bei, ja, ab 10, 12 Jahren geht es los, dass sich die Leute dafür interessieren und dann entsprechend in einem Kurs gehen. Mit 14, 15, 16, 17 hat man das, wenn man das ganz jung dann macht und kommt dann an die Lizenz. Ich selber, ich hatte es schon im Vorgespräch erwähnt, war eine faule Socke damals. Ich bin durch ein altes Röhrenradio meiner Eltern an den Funk gekommen, weil da irgendwelche seltsamen Funkdienste zu hören waren, die da gar nicht offiziell hingehörten. Ich denke, was haben wir denn nun? Und da war ich infiziert mit diesen Funkbacillus und bin dann tatsächlich auch bei den Funkamateuren erstmal gelandet, habe Höramateur aber auch gemacht, habe viele Radiowellen gehört. Da gibt es die Assoziation Deutschsprachiger DXer, die sich für Rundfunksachen interessiert. Und bin dann im Deutschen Amateurradioclub im Ortsverband in Bonn damals, wo ich gebürtig herkomme, gelandet. Und das Dolle war dann, die haben gesagt, jetzt hast du hier so viel gemacht. Ich habe da Schriftführer, Zeugkram, alles Mögliche gemacht im Funkclub. Jetzt musst du auch mal eine Lizenz machen. Und ich danke heute noch demjenigen, der mich damals angemeldet hat zur Prüfung. Hat gesagt, ich habe dich angemeldet, du machst jetzt im Kurs mit. Und dann wollte man sich natürlich nicht irgendwie ja da gehen lassen und nach dem Motto, guck mal, der kriegt das nicht auf die Reihe. Dann hat man sich rangesetzt und hat das durchgezogen. Da lernt man dann elektronische Formeln, elektrische Sachen, was sind Widerstände, Kondensatoren und all diese Geschichte. Man begreift also ein bisschen von dem, was viele Leute heute benutzen, aber gar nicht wissen, was dahinter steckt. Man begreift es ein bisschen, manche ein bisschen mehr, die da ein bisschen was auf dem Kasten haben als Elektroniker. Und irgendwann war es dann soweit, dann durfte man funken. Und ich weiß nicht, ob ich es noch ausführen darf. Es gab mal ein sehr einschneidendes Erlebnis, wo ich gesagt habe, das ist der richtige Weg für ein gutes Hobby, weil ich 85 die Lizenz bekommen habe und kurz danach in Berlin war. Und damals waren die Welten leider noch getrennt, sehr deutlich getrennt. Und ich stand am Reichstagsgebäude und schaute auf diese Mauer. Dahinter war dann ein Wachturm. Und der Kerl oben, der saß da mit seinem Fernglas und hat mich tatsächlich beobachtet. Ich habe ihm dann so ein dickes Tele draufgehalten, abfotografiert. Und dann habe ich ihn noch geärgert. Ich denke, du, dich kriege ich jetzt. Du kannst gleich gucken. Westlicher Provokateur oder was immer du dir in deine Notizen schreibst. Früher waren die Handfunkgeräte natürlich noch etwas größer, die Technik ist fortgeschritten. Und dann gab es ein Handfunkgerät mal ganz schnell aus dem Täschchen. Und dann habe ich CQ, das heißt in dem Falle allgemeiner Anruf, das ist das Kürzel dafür, gerufen. Und siehe da, es meldete sich einer von hinter der Mauer. Und das war das Faszinierende, also aus der DDR, Ost-Berlin. Und da habe ich gedacht, guck mal, der steht da, der hat ein MG, der hat Stacheldraht, der hat die Mauer, der hat all diese Dinge, die uns trennen sollen, aber die Funkwelle, die hält er nicht auf.
Vorhin hast du gesagt, ich gehe einfach nochmal schnell auf ein altes Thema zurück oder auf ein vorhergehendes Thema mit den Jugendlichen, die bereits anfangen können. Wann darf man denn? Ich meine, es ist ein Unterschied, ob man kann oder ob man darf. Das heißt, gibt es da irgendwie eine Altersbeschränkung? Führerschein darf ich inzwischen mit 17 machen und mit 18 darf ich alleine fahren. Das ändert sich ja auch immer ein bisschen. Ab wann darf ich denn so eine Lizenz offiziell erwerben und dann offiziell schrauben?
Definitiv müsste ich da auch nochmal in die Gesetzeskunde nachgucken. Ich meine, aber ab 14 ist es möglich. Ich weiß, dass also öfter mal in der Vereinszeitschrift 14-Jährige genannt sind, die da schon die Lizenz haben. Aber wie gesagt, ist eine Geschichte, wo man sich wirklich dann mit Interesse dran begeben muss. Man lernt viel, auch über Antennentechnik und so weiter. Und das Wichtigste, was ja immer alle sagen, wenn es irgendwo im Radio knistert, dann ist immer der böse Funkamateur. In den meisten Fällen ist das nicht. Aber das lernen wir natürlich auch, Störungen zu vermeiden. Fängt manchmal mit ganz einfachen Tricks an. Ihr habt hier die Lautsprecher im Studio stehen. Da gibt es ein Kabel hinten dran. Und da kann natürlich dieses Kabel als Antenne wirken und man strahlt da in diese Box rein. Aber nein, da nimmt man einfach einen Ferritmagnet, wickelt da mal ganz schnell diese Lautsprecherkabel drum, Tesa drum gewickelt und fertig und schon sind die Störungen weg. Es gibt sogar einfache Mittel, wenn sowas mal passieren sollte. Aber wohl, ich kann es nur laut wiederholen, wohlgemerkt, es ist nicht jede Störung, die heutzutage da ist, auf den Funkamateur zurückzuführen, geschweige denn auf sonst einen Funker. Es ist eher umgekehrt. Wenn ich mit einem Mobilfunkgerät durch die Städte fahre, insbesondere auf Industriegebiete, was mir dann an Störungen insbesondere auf der Kurzwelle entgegenschlägt, ist erschreckend. Es wird verseucht, alles, was an Frequenzen früher mal sauber war, mit viel Technik, die nicht abgeschirmt wird, mit viel auch dieser PLC-Technik, wo man also Powerline hat, wo also Daten übers Netzkabel übertragen werden. Das Netzkabel ist nicht abgeschirmt und dann haben wir natürlich auch ein bisschen den Ärger.
Oh, das ist ganz, ganz schlimm. Jetzt aber nochmal zurückzukommen auf die Berliner Mauer. Du hast da einfach rüber gefunkt und der andere in der DDR beziehungsweise in Ost-Berlin hat geantwortet. War das nicht riskant? Ich kann mich noch an unsere Zeiten erinnern, als wir hier auch gefunkt haben und dann war da sofort praktisch die Polizei unterwegs und hat Katz und Maus gespielt.
Ja, wir sind das ja bei dem Stichwort eine Lizenz haben, nicht? Die Frage
ich denke ich denk einfach an den Ossi, wie man es heute so schön sagt oder immer noch sagt. Durfte denn da einfach so rüberfunken? Das ist ja einfach Kontaktaufnahme mit dem Westen.
Das durften die tatsächlich machen. Da gibt es übrigens auch verrückte Geschichten. Man glaubt immer, dass in den unseligen Adolfszeiten, die wir ja leider mal hatten, dass da auch Amateurfunk keine Chance hatte, weil man dann gesagt hat, man könnte da irgendwelche Dinge nach draußen transportieren. In der Tat, die Leute durften damals schon auch im Dritten Reich genauso wie in der DDR Funkbetrieb machen. Das war wieder eine Geschichte, die man politisch wohl, denke ich mal, so gesehen hat. Wir öffnen uns ja, wir sind ja für die Leute auch da, unsere Leute sind auch frei und können in der Weltgeschichte umhermachen. Natürlich haben die da keine politischen Parolen vertreten dürfen, ist eh nicht Ansinnen der Funkamateure, sich um Politik zu kümmern. Da geht es eher um ein Miteinander der Menschen, anstatt sich da irgendwelche, ich sag mal, wie in manchen Foren da in den Internetdingen sich dumme Sachen an den Kopf zu werfen. Nein, es ist ein Miteinander und darum soll es gehen und das ist das Tolle dabei. Aber der hatte keine Probleme damit, der durfte das, ganz offiziell.
Ich habe mich in der Geschichte der Amateurfunker ein bisschen umgetan. Die Amateurfunker haben irgendwann mal gestartet. Dann hat die Industrie erkannt, beziehungsweise die Wirtschaft, wie es so ganz allgemein heißt, dass es was bringt. Und man hat die Amateurfunker praktisch so wie die Indianer in die Wüste geschickt. Das heißt, denen Frequenzen zugeteilt, die so steppenwüstenähnlich waren, mit denen man eigentlich nichts anfangen konnte. Die wurden dann ja erforscht von den Amateurfunkern und tatsächlich haben sie irgendwie Öl gefunden. Sprich, das wurde dann interessant. Stimmt diese Geschichte, beziehungsweise was habt ihr denn mit dem Zeug angefangen?
Also erstmal gibt der in Anführungszeichen Lehrer jetzt eine 1, die Note. Gut geforscht, gut recherchiert. Ist in der Tat so, der Amateurfunk fing an mit Frequenzen, wo andere, die kommerziellen, damals noch gar nicht so richtig tätig waren und auch gar nicht wussten, wo es da hingeht. Und die Funkamateure haben das und das ist das Faszinierende auch heute noch. Im Moment ist zum Beispiel die Kurzwelle nicht so gut, aber es tun sich wieder ein paar Dinge. Zum Beispiel auf dem 10-Meter-Band. Wie gesagt, wir hatten es im Vorgespräch Kirgisistan gestern gefunkt. Das hat mich fasziniert, dass es so weit ging und dass es zur Zeit so weit ging. Es gibt diesen Sonnenfleckenzyklus, den musste man erst auch mal rausfinden, alle 11 Jahre. Im Moment hängt der gewaltig durch. Warum auch immer, weiß keiner so genau. Weder die Funkamateure noch die professionellen Wetterfrösche. Und da wurde natürlich viel gemacht und man war froh, dass man also diese Frequenzen bekommen hat. Übrigens ist es hochinteressant in dieser modernen Welt von heute. Es sind sehr viele digitaltechnische Dinge erfunden worden. Es wird viel über Satellit auch gemacht. Und wir bekommen wieder mehr Frequenzen auch dazu auf der Kurzwelle, weil teilweise die Leute da aussteigen oder eben, ich sag mal in Anführungszeichen, die Dummheit besteht, dass das allgegenwärtige Internet und Datenvernetzung für alles gut ist. Man muss immer bedenken, und das ist das, wo ich dann auch immer sage, es ist schlimm, wenn die ganzen Mittelwellensender wegkommen oder auch Kurzwellensender. Wir haben keine deutsche Welle mehr zum Beispiel auf der Kurzwelle. Diese Internetgeschichten sind von jedem steuerbar. Wenn ich gewisse Dinge nicht will, schalte ich die als Staat ab, wenn ich ein diktatorischer Staat bin. So, das Problem ist aber, mit der Kurzwelle und mit Rundfunksendern komme ich da weiterhin. Und zwar mit billigen Mitteln. So ein kleines Radio kostet ja nicht viel. Und da finde ich es ein bisschen traurig, dass man die Sender nicht nur abschaltet, was aus Kostengründen ja durchaus legitim sein mag, aber dass man auch gleich die Sender noch vielfach flach macht und weghaut. Wer weiß, ob wir sie nicht wieder brauchen. Aber das ist nur so meine persönliche Ansicht zum Kurzwellenrundfunk. Aber in der Tat, weil immer dort weniger wird, bekommen wir dort auch für einige Frequenzen wieder mehr. Das ist natürlich sehr erfreulich, weil man dann weitaus mehr Möglichkeiten hat zu gucken. Es gibt also so gewisse Bereiche, wann, wer, wo, welches Land kommt und aufgeht. Man sagt dann, die Frequenz geht auf, wo man dann sagen kann, okay, da gehe ich hin, da ist was los, da kann ich welche hören.
Das heißt, wann die Leute aufstehen oder hat es auch was mit der Tageszeit zu tun? Ich glaube, in der Nacht kann man irgendwie weiter senden, weil da irgendwo diese Funkwellen praktisch aus dem Weltall wieder zurückgestrahlt werden, sprich, weil da die Sonne nicht dazwischen steht.
Der Trick ist ganz einfach. Nee, also es ist so, die Kurzwelle geht in die Ionosphäre und reflektiert von dort. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, wie weit sie aufgeladen ist von der Sonne. Wichtig sind dabei die Sonnenflecken oben, die machen sich natürlich auch sehr bemerkbar, aber auch wie aufgeheizt diese Ionosphäre ist. Und dann reflektiert das. Das heißt, das Signal geht hoch in die Ionosphäre, geht wieder runter, geht wieder rauf. Und wenn ich zufällig dann auf dem Punkt auch sitze, wo gerade das Signal runtergeht und diese Reflexion erhasche, dann bin ich natürlich klasse und kann auch entsprechend zurückfunken. Bei UKW ist das was anderes, außer Herbst, Nebel, wenn Nebelbänke sind, dann geht UKW unter Umständen auch sehr, sehr weit. Aber normalerweise geht UKW dann, da sind wir beim Weltall, geradlinig raus ins Weltall. Und dann frage ich mich auch immer so ein ganz bisschen, sind all die schlauen oder dummen Sprüche, die man so loslässt, sind die auf Ewigkeit verloren? Das heißt ja immer, die Energie setzt sich höchstens anders um und bleibt doch erhalten oder sitzt vielleicht irgendwo ganz weit draußen einer und empfängt unsere Signale und schlägt die Hände über den Kopf zusammen. Ich weiß nicht, das nur so als spaßige Anmerkung. Aber es ist natürlich eine Wissenschaft für sich. Es gibt dieses sogenannte Gray Line, die X nennt man das, also diese graue Linie, das ist der Übergang zwischen Abend, also wenn es Nacht wird, von Tag auf Nacht. Und da gibt es auch ganz besondere Möglichkeiten, Funkaktivitäten zu tätigen. Aber es würde zu weit führen, das alles im Detail zu besprechen. Es ist hochinteressant und da gibt es extra Spezialisten, die sich auf eben solche Dinge dann auch wieder draufgesetzt haben. Selbst das alte Morsen ist ja immer noch da. Warum ist es da? Faszinierend, vor ein paar Jahren kam die Bundeswehr, und zwar in dem Mitteilungsblatt, was wir herausgeben vom Deutschen Amateurradioclub, in der Clubzeitschrift, und warb dafür, sie sucht Leute, die morsen können. Jetzt haben die Menschen heute hochmoderne digitale Übertragungstechniken, die auch für Kurzwelle ausgelegt sind. Aber wenn es denn mal nicht geht, das Morsen funktioniert fast immer. Warum? Nicht, weil die Technik so dolle ist, sondern wir haben, ich sage mal ein bisschen flapsig, unsere Birne, unser Hirn, das kann das umsetzen. Wir haben unsere Ohren und wir können daraus die Zeichen, die da kommen, noch umsetzen. Das schafft die Maschine eben nicht. So alt wie das Morsen ist, so genial ist es heute immer noch.
Tja, ich kann mich da einfach an einen Film mit James Bond erinnern. Der hat ganz einfach mit dem Fuß gemorst, um sich mit seiner Partnerin zu verständigen. Eigentlich müsste ich Partnerin dann immer im Plural nehmen, weil James Bond hatte natürlich immer mehrere Gespielinnen an der Hand. Apropos an der Hand. Augenblicklich sind ja auch die Science Days, beziehungsweise die fangen an in Rust und dann nimmt ihr Leute auch an der Hand und führt sie einfach mal in die Radiogeschichte ein, speziell gesagt ins Telefonieren, also da gibt es ein Lichttelefon, was ihr bei den Science Days in Rust bauend.
Science Day ist natürlich eine ganz faszinierende Geschichte in Rust im Europapark, kurz vor dem großen Eingang. Der Gag an der ganzen Geschichte ist der, dass man da natürlich junge Leute interessieren kann für technische Sachen und viele andere Dinge mehr. Wir sind natürlich die Leute, die für die Funktechnik da sind. Man kann dort zum Beispiel jetzt hingehen und sagen, okay, entweder Schulklassen, die da kommen, oder am Samstag kann jeder kommen. Wir schauen einfach mal, ab morgen geht's übrigens los, wir schauen einfach mal da rein und das machen die. Man kann zum Beispiel mal so ein Probefunkgespräch führen. Es gibt also so Übungsgespräche, die man unter Anleitung erleben darf. Und man kann, und das fasziniert die meisten ja wirklich toll, was basteln. Es gibt also zwei Möglichkeiten. Wir haben einmal dieses berühmte Telefon, das Lichttelefon. Wird man sich fragen, wieso Licht? Wir kennen sowas Ähnliches wie Lichtleiter, da werden die Daten übertragen. So ähnlich ist es da auch, nur da besteht keine feste Leitung. Es wird Licht ausgesendet und es wird Licht empfangen. Diese Teile dazu werden gebaut, die man da braucht, und dann wird übertragen mit einem Mikrofon, wie hier beim Radiosender. Und dann geht aber der Ton nicht über eine Funkwelle, sondern übers Licht und an den Empfänger. Faszinierende Geschichte.
Und wie funktioniert das? Habe ich da sowas ähnliches wie eine Taschenlampe? Das heißt, gehe ich durch die Luft oder habe ich da einen Draht dazwischen, beziehungsweise eine Röhre, in der das Licht vor sich hin leuchtet?
Es ist eine Fotozelle da, die empfängt das Licht und es ist ein aussendendes Signal da durch eine, ich weiß gar nicht, ob sie eine Leuchtdiode drin bauen oder wie auch immer. Und dann wird es übertragen über eine gewisse Strecke. Man kann so ja bis 3, 4, 5 Meter damit durchaus schaffen. Und wenn man noch im Spiegel davor sitzt, geht es vielleicht auch noch ein bisschen weiter. Das ist natürlich faszinierend. Und es gibt, das ist ein bisschen, ich sag mal schon, der gehobene Upper Class. Es gibt aber auch für jedermann, der ein bisschen kleiner ist, zum Beispiel mein Sohnemann mit 9 Jahren, den werde ich dran setzen. Da gibt's dieses Mystic Ball, heißt das Ding. Was ist so mystisch an dem Ball? Nun ist es wie ein Tennisball und da drin sitzt eine Leuchtdiode, die mehrere Farben wiedergeben kann und die wechseln kann. Und dann leuchtet natürlich dieser Ball in den tollsten Farben. Muss man natürlich auch zusammenbauen. Man muss die Steuerteile nehmen, man muss entsprechend die Leuchtdiode und so weiter haben. Und das wird dann natürlich gelötet. Auch das will gelernt sein. Und so kommt man dann langsam diesen Dingen der Elektronik näher. Und wer Spaß dran hat, bleibt vielleicht dabei. Vielleicht haben wir schon, ist hier so manch ein Physikprofessor oder Elektroniker hervorgegangen aus den Funkamateuren.
Das heißt, ein ganz, ganz breites Hobby, das eben auch hier bis in die Berufswelt hineingreifen kann.
Jetzt hole ich noch mal ganz kurz aus und dann lasse ich den armen Mann wieder in Ruhe. Sonst er guckt nämlich schon auf die Uhr zurecht. Faszinierend ist zum Beispiel, es gibt Möglichkeiten, dass man die Moderne mit dem Amateurfunk verbindet, wobei der Amateurfunk damit nicht unmodern ist, beileibe nicht. Denn man kann zum Beispiel hingehen, wenn es einem zum Beispiel schwerfällt, weil irgendein Vermieter sagt, du kriegst hier keine Antenne hin oder wie auch immer, dann kann man sich zum Beispiel an den Computer setzen. Es gibt das sogenannte Echolink-Verfahren. Das heißt, ich gehe über eine Datenstrecke des Internets an ein Funkrelais irgendwo auf der Welt. Ich mache das meist, weil ich immer gerne mit den Amerikanern rede, mit New York, und rufe dann da rein. Ich schalte fernbedient dieses Funkrelais auf und rufe nach New York. Und der gibt mir dann, sei es, dass er im Auto unterwegs ist, sei es, dass er zu Hause ist oder wo auch immer, eine Antwort. Faszinierend. Und jetzt kommt die ganz moderne, weil ja heute alle mit diesen Funktelefonen rumrennen. Ich mag diesen Ausdruck Handy nicht, weil das ist einfach... passt irgendwie da nicht hin. Also diese Mobiltelefone, das Teil habe ich auch auf meinem Mobiltelefon. Ich kann also, egal wo ich gerade unterwegs bin, mich in die Welt einloggen sozusagen und mit den Leuten sprechen. Es ist einfach nur faszinierend. Und Datenübertragung machen wir auch. Gibt ganze Datennetze, nur amateurfunkspezifisch. Das ist wie Internet, aber nur eben für die Materie Amateurfunk.
Das heißt, wenn mein Kumpel, meine Freundin in Hamburg unterwegs ist oder in Sydney und hat einen CB-Funk dabei, so ein kleiner, dann würde ich mich praktisch an eine Funkstation in Sydney einloggen und würde dann mit ihr über Funk sprechen, wobei die Entfernung natürlich zwischen Sydney und Freiburg ein bisschen weit ist, aber das schaffe ich A, übers Internet nach Sydney, dann in den Sender rein und dann geht's ins Auto oder ins Outback, wenn sie mal hier, sagen wir mal, in der Wüste da irgendwo vor sich hinfährt.
Jetzt machen wir den CB-Funk weg und machen den Amateurfunk wieder draus, dann stimmt's. Und sie hat Lizenz. Das ist immer wichtig, dass das geht. Man kann sogar auch fernbedient Kurzwellenstationen nehmen, was unter Umständen in der Zukunft vielleicht so manch einem, wie will ich mal sagen, eine Zukunft im Amateurfunk gibt, weil so viele Störungen mittlerweile entstehen durch alle möglichen modernen Geräte oder dass man keine Antenne setzen kann, dass man dann aber hingeht und per Internet ein fernbedientes Gerät nimmt und auch auf Kurzwelle geht das auch, dass man da ruft. Ich weiß zum Beispiel einen deutschen Funkamateur in Chicago, der Bernd, der ab und zu hier reinruft, der geht manchmal auf Kurzwelle und kommt dann über irgendwelche österreichischen Sender, die übers Internet fernbedient. Also unmodern ist der Amateurfunk beileibe nicht.
Und wer diese modernen Leute kontaktieren will, wie macht man das?
Ganz einfach, entweder man geht, egal wo man jetzt auch ist, und guckt nach, ob man einen Ortsverband in der Nähe hat. Es gibt viele in Emmendingen, da hinten in Breisach sitzen welche im Markgräfler Land und natürlich in Freiburg. Das ist der Ortsverband Alpha 05, nennt sich das in dem Falle. Das hat so spezielle Begriffe. Ganz einfach ins Internet gehen, eingeben, Deutscher Amateurradioclub, DARC. Und da sind auch alle Stationen aufgeführt, die hier in der Gegend auch sind oder wo auch anders, wenn man irgendwo welche besuchen will. Wie auch immer, und dort findet man dann die Ansprechpartner und da muss man einfach den Mut mal haben, sich bei denen zu melden. Und wer das hier in Freiburg machen will, kein Problem, der geht am Freitagabend hin, ab 20 Uhr ist da immer jemand erreichbar und da kann man sich dann mit einfach nur hingehen, auf die Schulter klopfen und sagen, hey, ich bin neu hier, könnt ihr mir mal erzählen, wie das bei euch läuft.
Okay, Horst, ich danke dir mal für dieses Gespräch.
Ich sage Dankeschön.
Merci.